Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger Gott, wir wollen jetzt uns auf die Reise machen, dass unser Herz immer mehr brennt, indem wir den Erlöser kennenlernen. Den Erlöser, der uns die unendliche Liebe des Vaters gezeigt hat, der alles ins Dasein gerufen hat, der alles geschaffen hat, aber noch eine schönere Schöpfung geschaffen hat, nicht nur in dieser, dass er die Welt erschaffen hat, sondern seine zweite Schöpfung ist noch schöner, die Schöpfung durch dich, den Erlöser, für uns alle. Das ist eine bleibende Schöpfung, die nicht vergehen wird, eine Neuschöpfung durch Jesus Christus, indem er das ganze Menschengeschlecht erneuert hat. Das überragt jene Schöpfung, die als erstes erschaffen wurde, weil der, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Die alte Schöpfung wird vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Jesu, jene Schöpfung, dass der Sohn Gottes Mensch wurde und die Erlösung geschaffen hat, die wird nie vergehen, weil sie ewig ist. So bitten wir auch um deinen Segen, allmächtiger Gott, dass du uns segnest für den Vortrag, damit wir den Erlöser, dein Sohn, im Tiefsten verstehen können und immer tiefer in unserem Herzen er Platz nimmt und alles brennt in uns, in unserem Herzen, für ihn alles zu tun, weil er auch für uns alles getan hat. Und so bitten wir um den Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Genau, Christus, also es ist schon früh angekündigt, was Christus für eine Aufgabe hat. Das Wort des Engels an Josef heißt, er wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Er wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Das ist die Aufgabe und das ist in den Propheten und im ganzen Alten Testament angekündigt, was Gott mit seinem Sohn vorhat, der ihn sendet. Du musst ja auch verstehen, dass er seinen Sohn sendet, weil das Wort ist ja etwas, das gesendet wird an dich, oder? Wenn ich mit dir spreche, was kommt bei dir an? Ich kann nicht zu dir rennen, jetzt bin ich bei dir da, sondern ich schicke was? Mein Wort zu dir jetzt. Und du hörst es, es kommt zu dir. Und was macht der Vater? Er schickt sein Wort zu uns. Aber dieses Wort wird Fleisch, Mensch. Das kannst du anschauen. Denn Jesus sagt, wenn er mich seht, seht er nicht mich, sondern den Vater. Wenn er mich hört, hört er nicht mich, sondern den Vater. Merkt ihr? Ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt mich, mein Wort, mache ich jetzt zu meinem Zwillingsbruder und dann schicke ich es zu dir. Er sagt, und das bin ich. Manchmal musst du so denken, versteht ihr, dass wir es verstehen, was dein Gott ist. Aber Gott hat es getan. Sein Wort lässt der Mensch werden, dass dieses Wort wirklich zu uns spricht. In der Fülle der Zeit zu uns spricht. Und dieses Wort, das Fleisch wurde, hat einen ganz bestimmten Auftrag vom Vater, dass er uns ewiges Leben schenkt. Der Auftrag des Vaters ist, dass ich ihnen ewiges Leben schenke. Ja? Und das geschieht durch die Erlösung. Christus betrachtet von Anfang an die Erlösung der Menschen von ihren Sünden als seine messianische Sendung. Ganz wichtig, seine messianische Sendung, die Gott seinem Sohn aufgetragen hat, die der Vater diese Sendung seinem Sohn gibt. Der ewige Vater schickt, weil wir so durch die Erbsünde in Mitleidenschaft gezogen sind, verloren sind, im Tode sind, nicht mehr zu ihm kommen können, zum Vater, schickt seinen Sohn, um diese Rettungsaktion für die ganze Welt, für alle Menschen wieder ins Leben zu rufen. Und diese Rettungsaktion ist von Ewigkeit schon geplant, bevor der Engel noch der Mensch gefallen ist. Er hat uns schon erwählt, vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig leben vor seinem Angesicht. Und dass sein Erlöser, der Sohn des ewigen Vaters, gesandt wird, das stand schon fest. bevor er irgendetwas ins Leben gerufen hat. Das müssen wir mal wissen. Die Menschwerdung stand schon fest, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Und das hat der Vater in seiner Allwissenheit, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit so gefügt. Und es ist ganz, ganz symptomatisch oder etwas ganz Schönes, wo ich in Einsiedeln gesehen habe. Wir sind dort mit einem Mönchen, haben eine Kirchenführung gemacht. Ja, da wird alles gezeigt oder das und der Seitenaltar und was das für ein Heiliger. Und dann sagt er, jetzt schaut mal an die Decke. Da war ein riesen Gemälde oben an der Decke. Wir mussten unseren Kopf wirklich so hinstrecken, dass wir es erkennen. Ey, was seht ihr da? Da war der Vater auf dem Thron und Christus kniet vor ihm nieder. Und er fragte uns, was ist jetzt das? Und wir als Priesteramtskandidaten haben natürlich rumgerätselt. Was könnte das sein? Der Sohn kniet vor dem Vater nieder, hat das Kreuz in der Hand, das sahen wir, gell? Dieses Signum, dieses Zeichen des Kreuzes, aber er kniet nieder. Was sagt jetzt der Vater zu ihm, sagte dieser Mönch, was meint ihr, was da ist? Wir rätselten rum und kamen natürlich nicht drauf, oder? Ist ja logisch. Aber dann sagt er uns, hier wurde dargestellt, dass der Vater von Ewigkeit, wenn du vom Vater sprichst, von Ewigkeit den Sohn gefragt hat, willst du der Erlöser sein? Ich sende dich als mein Wort. Willst du es tun? Und der Herr kniet nieder vor dem Vater mit dem Kreuz in der Hand. Ich will es. Und da war schon klar, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bevor etwas erschaffen wurde, dass er gehen will. Und dass er geht. Und dass er Ja sagt. Das hat uns schon tief beeindruckt. Hat mich nie mehr losgelassen durchs ganze Studium. Das sind so kleine Fragmente, die du dann hast. Die müssen zu einem wunderbaren Mosaik zusammengefügt werden. Aha, das stand schon fest. Das ist das Wesen Gottes. Der wusste, der Engel fällt, der Höchste, der Luzifer, der Lichtträger fällt. Und damit verführt er auch Adam und Eva im Paradies. Aber vorher war schon der größere Plan Gottes, das ist die Barmherzigkeit. Der größere Plan Gottes. Sonst hätte er gesagt, Mensch, du könntest ja ganz viel ersparen. Schaff diese Menschen nicht, schaff diese Engel nicht. Die machen ja nur Blödsinn da unten. Und was wir da mitmachen, das geht ja schon gar nicht mehr. Ersparen wir uns das. Manchmal müssen wir, versteht ihr, so reden, weil wir in Mundart reden müssen und mit den Menschen reden müssen, damit sie es verstehen. Weil wir müssen manchmal so runterbrechen, damit das wirklich ins Herz geht, was da vor sich geht. Aber nein, es stand schon fest, bevor er was erschafft und er wusste, dass der Engel fällt und der Mensch fällt, hat er noch einen größeren Plan. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die dann den Sohn fragt, bevor sie etwas erschaffen, willst du gehen? Und dann schafft er erst. Und ich sag's euch, genau diesen großen Plan, auch in deiner ganzen Sündhaftigkeit, ist über dich gespannt, der ist noch größer. Dieses Werk der Barmherzigkeit über dich. Und wisst ihr, wo er das gemacht hat? Dieses Werk der Barmherzigkeit, wo er schon für dich gemacht hat. Auf Golgotha hat er über dich gesagt, es ist vollbracht, auch wenn du der größte Sünder bist. Über alle deine Sünden. Für dich ist schon gesorgt, versteht ihr? Deswegen haben wir alle Kraft und alle Fähigkeiten, weil wir wissen, dass für uns gesorgt ist, dass ich nicht mehr für mich sorgen muss, ich muss mich nicht selbst erlösen, habe ich alle Kraft, für andere zu sorgen. Und sie einzuladen, auch für dich ist gesorgt, ja komm mal zum Erlöser. Dass du nicht rumhampelst und alles machst, dass du dich in den Himmel bringst, dann bist du genauso ein Pharisäer, dann bist du genauso ein Selbsterlöser. Dann hast du es aber noch nicht verstanden. Hier spricht ein Gott über dich und über die ganze Schöpfung und über die ganze Menschheit, über jede Seele. Es ist vollbracht für dich. Weißt du, was das heißt? Ich habe mal einen Priester dann erlebt, der das auch mal gecheckt hat, wo dieses Wort hineingefallen ist ins tiefste Herz. Wo auf dem Bett saß abends, Abrisskalender, da stand nur drauf, es ist vollbracht. Und da hat er verstanden, in dem Moment, auch für mich, ich muss es nicht mehr selbst tun. Es hat ein anderer für mich getan. Das müssen wir der ganzen Welt verkünden, versteht ihr? Das brennt in uns. Das muss brennen, das sind wir der ganzen Welt schuldig. Jeder einzelnen Seele sind wir das schuldig, dass wir hinausgehen und diese Wahrheit verkünden. Es ist vollbracht. Gott hat es für uns vollbracht. Du kannst zum letzten Heuler gehen. Du kannst zu dem gehen, der alles durchgebracht hat. Der größte Sünder, versteht ihr? Sonst können wir das nicht verstehen, dass Jesus zu Faustina gesagt hat, der größte Sünder hat das größte Recht auf meine Barmherzigkeit. Die Sünde ist nicht mehr das Problem. Die hat er schon entmachtet. Er hat schon vollbracht. Sie ist erlöst, sie ist gesühnt. Sie ist alles da. Bring's nur hin, auch für dich. Geh zum letzten Heuler, geh zum letzten, zum sündhaftesten, zu den Lüstlingen, zu den Priestern genauso, die Pädophilie machen. Egal, auch die dürfen die Barmherzigkeit Gottes annehmen. Der Letzte. Und sag ihnen, hier hat ein anderer es für dich vollbracht. Lauf ja nicht vor diesem Erlöser weg. Und auch für jene, die so furchtbar dran sind und dann, weil ja so viel, 99,99% in den Familien geschieht von diesen Missbrauchsfällen, auch für die Opfer, die so schlimm dran sind, die Wracks sind, die manchmal da sind, auch für dich. Und sag ihnen, wenn du noch so furchtbar behandelt wurdest, wenn du noch so kaputt gemacht wurdest in deinem Leben, wenn du noch so verwundet wurdest, auch für jene, die dich verwundet haben, hat der Heiland am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Auch für sie, aber auch für dich. Was ist das für eine Botschaft? Vollbracht. Und du musst es nicht mehr selbst vollbringen. Es hat ein anderer für uns gemacht. Und damit ist der Zugang für jeden frei. Stell dir mal vor, diese Kraft. Stell dir mal vor, da räumt einer den Mist weg von dir. Da räumt einer den Mist weg von der ganzen Welt. Da nimmt einer die Sünde auf sich und ist gewillt von Ewigkeit. Und damit ist er gekommen in diese Welt. Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Die Kinder des Vaters, die er erschaffen hat. Und der Vater sendet ihn. Geh. Ich bin ja mit dir, ich bin in dir. Wir machen es zusammen, alle drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil diese Worte, die tun wir als erstes anwenden, wenn der Herr sagt, wenn er mich sieht, seht er den Vater, dann schaut mal genau hin, hier hin, an das Kreuz und schaut ihn an, dann siehst du den Vater und die Liebe des Heiligen Geistes, weil der Vater ist in ihm in dem Moment. Und das tun sie aus voller Liebe. Deswegen heißt es, die Liebe Gottes, des Vaters, ist dadurch sichtbar geworden. Sichtbar, du kannst es anschauen. Damit der Vater seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er am Kreuz für uns stirbt, sein Blut vergießt, zur Vergebung der Sünden. Darin besteht die Liebe. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuvor geliebt hat. Und er uns erlöst hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Und zwar nach hinten und nach vorne, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Wisst ihr, was nämlich geschehen ist? Als er am Kreuz das gesagt hat, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann steigt er und stirbt, dann steigt er in die Unterwelt. Und wen Und was für eine Tür macht er auf? Das sagen die Väter. Ja? Die Väter. Er macht eine Tür auf. Wen findet er als erstes und holt ihn ab, in den Himmel zu gehen?
Adam
und Eva. So lange haben die gewartet. So lange haben die gewartet auf ihn, auf den Erlöser, der gesagt hat, es ist vollbracht. Und da hat er die Sünde des Adam und der Eva, was die verbockt haben an der ganzen Menschheit, erlöst. Der nimmt sie mit hoch. Stellt euch das mal vor, wie groß die Barmherzigkeit sein muss. Und das haben wir der ganzen Welt zu verkünden. Wisst ihr, wenn das nicht brennt, da kannst du alles vergessen. Wenn wir diesen Jesus, einen schönen Schunkel-Jesus, einen Softie-Jesus, dass wir ein bisschen gut miteinander sein dürfen, mit ihm und so weiter, also ein großes Vorbild, weil die Idole oder Stars sind, wenn wir ihn abdegradieren auf diese Ebene, ja dann gut Nacht. Nein, wir haben einen anderen Jesus. Wir haben einen, der die Liebe des Vaters repräsentiert, dieses Vaters, wie man ihn auch darstellt. Er repräsentiert das, er zeigt es uns, weil du könntest sagen, o glückselige Schuld, die uns einen solchen Erlöser gebracht hat, um den Knecht zu retten, gabst du den eigenen Sohn dahin. Also Knecht und Knechtin, zu retten, gabst du den eigenen Sohn dahin. Das heißt im Exultet, in der Osternacht, wo wir das singen, feierlich, heißt es, um den Knecht zu retten, gabst du den Sohn dahin. Versteht ihr? Bei Abraham hat er verhindert, dass er seinen eigenen Sohn hingab. Dort wollte er schon seinen Blick auf den ewigen Vater richten, in dieser Geschichte. Aber sein Erbarmen hat es verhindert und hat einen Witter kommen lassen und der wurde für den Sohn geopfert. Obwohl Abraham so eine große Liebe hatte und sogar glaubte, so sagen es die Väter, Gott hätte den eigenen Sohn, den er geopfert hätte, wieder auferstehen lassen, sagen die Väter. Und er hätte es gemacht. Aber das hat er verhindert. Aber das hat er nicht verhindert, dass dieser Vater seinen Sohn verschont hat. Das musste geschehen, um dich zu retten. Und wisst ihr, indem, dass das so geschehen ist, erkennen wir, wie groß die Liebe des Vaters zu uns ist, dass er das macht. Das Liebste gibt er her und lässt ihn ans Kreuz gehen. Wohl er in ihm, in der Kraft des Heiligen Geistes. Stellt euch das mal vor. Und das tut Gott einfach nur so. Du könntest ihn fragen, ja, warum machst du das? Warum verjagst du uns nicht? Warum schlägst du uns nicht nieder? Warum kommt nicht Feuer vom Himmel und verzehrt alles? Ich sage, ich habe einen Fehler gemacht mit den Menschen. Die gehen wir jetzt wirklich krumm und die liegen wir quer im Magen. Nichts. Warum machst du das? Warum bist du so? Und er würde vielleicht sagen, verstehst du es denn nicht? Ich bin doch Liebe. Ich würde gegen mein eigenes Wesen handeln, wenn ich euch vernichte. Ich liebe euch. Ich kann euch nicht vernichten, sondern ich liebe euch und hole euch wieder zurück. Und dadurch wird sogar mein Wesen sichtbar, was in mir steckt. Da könnte Gott uns antworten, versteht ihr? Manchmal müssen wir so reden, dass wir Menschen das verstehen. Wie groß die Liebe ist. Wie, wisst ihr, wie es heißt? Wir haben die Liebe erkannt. Wie geht's weiter? Wir haben die Liebe erkannt.
Die Gott
zu uns hat. Einer ist für alle gestorben. Christus, der Sohn. Darin haben wir die Liebe erkannt, des Vaters. Darum, und jetzt kommt's. Darum leben wir unser Leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns starb und sein Leben hingegeben hat. Und genauso geben wir das Leben für unsere Brüder hin und unsere Schwestern. Das ist die Antwort der Liebe. Indem wir diese Liebe des Vaters erkannt haben, die er gemacht hat, wo er den Menschen erschaffen hat, ist wunderbar, wo die Dreifaltigkeit so dargestellt ist, wo er den Menschen erschaffen hat, Adam und Eva, und sie sind gefallen im Paradies, ihr wisst es, könnt davor gehen, und doch hat Gott noch eine größere Antwort. Diese Antwort, dass er seinen Sohn hingibt, schon im Protoevangelium. Wie großartig, versteht ihr? Wenn das nicht brennt, das muss brennen. Das ist das Innerste, wo Gott im Grunde sich herausfordern lässt von der Sünde und zeigt dann sein innerstes Wesen seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe. Was hat er schon aufblitzen lassen? Ihr könnt nachlesen, Genesis 3,15, hier genau das. Sieh, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Sie wird dir den Kopf zertreten, du wirst sie an der Ferse treffen. Das Vorevangelium, das Protoevangelium, wo die Theologen sagen, da ist es, da ist es. Das ist das Wesen unseres Gottes, das schon nach der Sünde sofort aufzeigt, was er zu tun hat. Sein innerstes Wesen kommt hervor und gibt sofort eine Antwort auf die Sünde, weil er es von Ewigkeit schon gewusst hat, dass Engel und Mensch fällt. Das war die Antwort Gottes. Merkt ihr, das muss brennen. Das sind wir schuldig, jedem Menschen da draußen, weil er dort am Kreuz für alle gestorben ist. Und das ist seine Sendung, versteht ihr? Vielleicht als kleinen Vorspann, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Kontext verstehen, was wir zu verkündigen haben. Keinen Jesus, der ein bisschen ein guter Mensch ist, sondern er ist der Löser und es ist eine Sendung vom Vater angekündigt, ganz klar. Genauso bei Johannes dem Täufer. Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Das ist seine Sendung. Sofort. Es kommt nichts anderes. Das ist die messianische Sendung. Deswegen heißt es in Matthäus, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden. Könnt ihr es aufschreiben? Johannes 3,17. Darum nahm er sich besonders der Sünder an, heißt es, vergab ihnen mit göttlicher Autorität ihre Schuld. Matthäus 9,2 und Lukas 7,48. Und verlieh auch seinen Aposteln die Gewalt, Sünden zu vergeben. Seht ihr? Deswegen sagt er, denen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Denen ihr sie nicht vergebt, denen sind sie nicht vergeben. Aber er kauft, hat er alleine diese Erlösung für uns, ganz allein mit ihr zusammen, mit der einzigartigen Mitgehilfin am Erlösungswerk Jesu Christi, Maria, und haben das erkauft für uns. Er betrachtet sein Sterben am Kreuz nicht als ein ungewolltes Ende seines Lebens, nicht als ein vom Hass der Juden auferlegtes Verhängnis. Er hat reingelaufen, so geht es allen Guten. Die landen halt am Kreuz. Die werden ausgenützt, und bis man sie ans Kreuz geschlagen hat. Sondern als einen wesentlichen und notwendigen Teil seines messianischen Aufgabe, als ein Sühnopfer zur Begründung des neuen Bundes. Des neuen Bundes. Deswegen sagt er zu den Emmaus-Jüngern, ja, seid ihr denn alle, ihr habt da Tomaten vor den Augen? Wisst ihr denn nicht, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht? Musste das nicht geschehen, dass der Menschensohn so in seine Herrlichkeit kommt? Es war schon alles angekündigt, aber sie haben eben, manchmal ist es so, du liest, so geht es auch den heutigen Theologen, die lesen die Schrift, und sie neben der Mütze. Und sind neben der Mütze, neben der Spur. Und sie verstehen es nicht. Neben der Mütze, neben der Spur. Und sie verstehen es nicht. So wie im Alten Testament zur Zeit, die haben die Schriften studiert. Und haben den Herrn der Herrlichkeit nicht erkannt und gekreuzigt. Eigentlich steht alles da und sie glauben es nicht. Unser Guide hat jetzt gesagt, genau die Gottesknechtslieder, was der Jude jetzt im Grunde sagt, weil das ist ja so, dass es genau auf den Erlöser hinkommt. Ihr kennt ja die Gottesknechtslieder. Er wurde durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehen. Zu unserem Heil hat die Strafe auf ihm. Und so weiter, die Gottesknechtslieder. Das sagt der heutige Jude, das musst du auslassen. Weil dann könnten sie gläubig werden zu Jesus Christus. Man lässt dann einfach weg. Hat uns der Guide gesagt, eine Entscheidung getroffen von den Rabbinern, lassen wir weg. Da könnt sie ja katholisch werden. Versteht ihr? Aber Schrift ist Schrift, stand alles da. Und genau das ist passiert. Es ist alles da. Aber sie wollten nicht. Sie haben die andere Vorstellung eben von dem Messias gehabt, der sie befreit von den Römern, der sie salonfähig macht, dass alle Völker zum Auserwählten vollkommen fast die Kniebeuge machen. Wir sind die Großen, das haben sie in den Köpfen gehabt. Ein triumphalistisches Denkbild haben sie vor Augen gehabt, aber nicht das, dass die Schmach da ist. Der Messias wird gekreuzigt und gründet dadurch diese neue Weltordnung. Er nimmt die Sünden der Welt hinweg. Merkt ihr? Es ist genauso, wenn ich habe da nur, wenn ich in der Firma bin, nur das Große, weil wir die Größten werden, die Besten werden. Wie oft haben wir das? Sogar in der Kirche, dieses Triumphalistische. Die Kirche muss anerkannt werden, da muss jeder den Kniefall machen und die muss falsch. Wir sind in der Verfolgung. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Wir sind immer im Widerspruch. Kein triumphalistische Kirche. Wir werden immer gesund sein, wenn wir auch entsprechend eine tiefe Verfolgung haben, wo sie uns wirklich ans Leder gehen. Dann werden wir gesund bleiben. Diese falschen Vorstellungen einer Kirche oder einer Nachfolge Jesu Christi, wo er ganz klar sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf, so folge mir nach. Ha. Denn dort, wo der Meister ist, dort wird auch sein Jünger sein. Ja, wo ist er denn, der Meister? Hier findest du ihn. Und ein Stück weit wirst du genauso am Kreuz sein. In deinem ganzen Nachfolge. Schau doch da mal ein bisschen an, seid ihr nicht am Kreuz? Und immer genagelt, dran genagelt, mit Argumenten beworfen, mit Dreck beworfen. Er sagt, herzlichen Glückwunsch, bist voll auf dem Kurs. Du bist beim Erlöser, versteht ihr? Das ist es. Du dann mit dem, was so minderwertig ist, wo wir gestern geredet haben, wo wir voll der Abschaum der Gesellschaft sind, Halleluja! Weil dann oben sieht es anders aus. Dann ist das, wo du Schmach und Schande, wer um meines Namens willen verfolgt, verspottet, zurückgesetzt und verunmöglicht, sogar getötet werden, dann jubelt an diesem Tag, denn das Himmelreich ist euch nah. Ist ein vollkommenes Umdenken. Ich müsste mal einen ganzen Kurs machen, wo du umdenken musst im Reiche Gottes, wo du das Denken der Welt verlassen musst. Bei Gott musst du ganz umdenken, total umdenken. Deswegen heißt es, am Anfang, Metanoein. Wisst ihr, was das heißt? Nicht kehrt um. Das hat ein bisschen, versteht ihr, die Hardliner gemacht. Die Hardliner haben ein bisschen aus diesem Metanoein, denkt um, tut Buße. Merkt ihr wieder, tut Buße ist wieder etwas, was ich tue. Dann zeige ich wieder was. Nein. Gott lädt uns als erstes ein. Metanoein. Denk um, leiste dir, wie Gott zu denken. Du bist eingeladen, das Königsdenken Gottes anzunehmen. Der gewillt ist, den Schwachen zu erwählen. Er ist gekommen, das Schwache zu erwählen, um das Starke zu beschämen. Ich sag's euch, wir müssen überall umdenken. Und wer der Größte sein will, der soll der Letzte sein. Und wer der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Der ist nicht gekommen, den klimmenden Doch auszudrücken und das geknickte Rohr abzubrechen. Nein, aufzurichten, das Schwache zu erwählen. Er liebt das Schwache, um den Sündern nachzugehen und sie zu verfolgen und keine seiner Kinder verloren gehen zu lassen. Nur eines ist so, mit den Stolzen kann er nichts mehr anfangen. Denn den Stolzen erkennt er von fern, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Die Demütigen, die sich ausliefern, die wissen, Herr, ich bin arm vor dir. Oh Gott, du hast das große Denken, du hast die große Erkenntnis, du bist das Licht, du bist der Allwissende und ich bin, ja, was bin ich? Ich bin nichts, ich bin arm vor dir. Dann selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich und da kommt das Reich von Gott und erfüllt deine Schwachheit, deine Armseligkeit, dein all das, was in dir ist, wo du denkst, oh je, lieber Gott, jetzt hast du der letzte Heuler ausgesucht. Und mit dem willst du noch was machen. Dann sagt er vielleicht, ja genau, das habe ich gemacht. Den letzten habe ich ausgesucht, dass du es ja nicht auf deine Fahne schreiben kannst, dass es von dir kommt, sondern alles von mir kommt. Alles. Merkt ihr, der muss total umdenken im Reiche Gottes. Sein wunderbares Umdenken. Und das lädt uns ein, denkt um, Metanoein, denkt um, leistet euch wie Gott zu denken, das ist doch das, wo er uns einlädt, durch sein Wort, durch sein Denken, durch seine Wahrheit. Schmeiß das Zeug aus der Welt hinaus, aus dir und bring das den Reichtum Gottes, das Reich, die Basilea Tuteu, in dein Herz hinein. Und je ärmer das du bist, je minderwertiger, je mehr kann er aus dir machen. Und je hochmütiger und stolz das du bist, denn wir das verbergen. Ich preise dich, Vater, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen. Es ist eine aktive Verbergung von Gott gegenüber denen, die meinen, sie haben was für sich. Und sie sind was Besonderes. Den verbirgt er's. Ich preise dich, Vater, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen, den Einfachen und Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dieses Umdenken. Wir müssen total umdenken, in allen Bereichen umdenken. Dieses Umdenken betreiben und das ist die wahre Buße. Versteht ihr nicht, was ich tue, dass ich mich geißle? Deswegen sagt auch der Herr zu Faustina, es ist besser, eine Stunde das Leiden zu betrachten, um mich zu lieben, was ich euch für euch getan habe, wie dich täglich ein Jahr zu geißeln bis aufs Blut. Warum? Habt ihr mal nachgedacht, warum dass er das sagt, Jesus zu Faustina? Da könnte ich ja hingehen. Ich habe mich blutig gegeißelt bis zum geht nicht mehr. Sag, lieber Gott, schau mal dahin, was ich für dich gemacht habe. Aber jetzt muss man was springen lassen. Schau mal dahin. Und das habe ich wieder das Ich. Ich habe was geleistet. Siehst du nicht, wie toll das ich bin? Ich habe mich noch selbst erlöst. Und der Herr sagt, nee. Du liebst nicht, du liebst dich. Du liebst dich in deiner Leistung. Merkt ihr das? Das will er verändern, sondern er will, dass du ihn in Liebe anschaust, was er für uns gemacht hat und wie er geliebt hat. Und dann wirst du angesteckt und liebst genauso. Dann ist das Endprodukt Liebe, nicht Selbstliebe, was du gemacht hast für Gott. Das kann sehr stark in der Askese dann drin sein und in dieser Hardliner-Schule. Ich leiste ja was. Du sollst leisten in der Liebe, dass du die Liebe in dir groß wird, indem der Herr sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Da musst du ihn anschauen, nicht dich, was du so machst, oder? Meine Lieben, da kann sehr viel hineinkommen, versteht ihr? Aber wichtig ist, dann lieber eine Stunde, dann bist du mehr bei der Liebe beim Herrn und sonst bist du nur bei dir. Oder wie, da kannst du rauskommen, ich habe ja so viel getan. Hast du gesehen, wie viel Blut das an mir runtergelaufen ist? Hast du die Liebe vielleicht zum Herrn gar nicht, nur zu dir, vielleicht viel zu sehr. Merkt ihr? ganz wichtig, diese feinen Nuancen herauszuholen, worauf das es ankommt. Wir sind zur Liebe bestimmt. Wir sollen ihn betrachten, den Heiland, was er alles für uns getan hat. Also er hat diesen neuen Bund gegründet. Schon im Gespräch mit Nikodemus, das ist ganz, ganz wichtig, bezeichnet er seine Erlösung am Kreuz als die Verbindung der Erlösung. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben habe. Johannes 3, 14 folgende. Sein blutiger Tod ist die Taufe, mit der er auch nach dem Willen des Vaters getauft werden muss. Das sind die Leiden. Na, die Leiden, kommt da nochmal was? Seht ihr? Die Leiden, mit der er getauft werden muss. Das ist ein wunderbares Bild. Das sind immer, es ist der Thron Gottes. Seht ihr, Jesus ist direkt im Schoß des Vaters. Und dort ist der Sitz der Barmherzigkeit. Das ist die Theologie. Das Rachamim, der doppelte Mutterschoß. Der Mutterschoß Gottes gebiert uns wieder neu zum ewigen Leben. Und er schenkt, die Barmherzigkeit des Vaters schenkt seinen Sohn, damit er alle neu macht in der Taufe, im Kreuz. Uns das ewige Leben schenkt und wir neu geboren werden zum neuen Leben. Das ist die Antwort des Vaters auf die Sünde. Schaut in einem Bild, brauche nicht mehr tun. Großartig. Das ist die Antwort des Vaters auf die Sünde. In ganz vielen Bereichen ausgedrückt, schön dargestellt. Sein blutiger Tod ist die Taufe, mit der nach dem Willen des Vaters getauft werden muss. Er nennt sich den guten Hirten, der sein Leben gibt für seine Schafe. Hört einmal, was Jesus sagt. Deswegen liebt mich der Vater, weil ich mein Leben für die Schafe hingebe. Für euch, für uns. Deswegen liebt mich der Vater, siehst du? Das ist Hingebe, der Erlöser. Und er hat Ja gesagt. Er hat Ja gesagt. Ich will es. Aber der Vater ist ganz im Sohn. Und bezeichnet es als die größte Liebe, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Hast du gehört? Für dich? Nicht für die Engel. Für dich? Für den kleinen Menschen hat er es hingegeben und bezeichnet sie Freunde. Nach ihm ist der Zweck seiner Menschwerdung, sein Leben als Lösegeld für viele zu opfern. Als Lösegeld für viele zu opfern. Matthäus 20, 28. Sein Blut ist, ist das Bundesblut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So schreibt Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Werten, mit Gold und Silber von eurem verkehrten Wandel losgekauft seid, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als des unschuldigen und unbefleckten Lammes. Christus trug unsere Sünden an seinem Leibe auf das Kreuzesholz hinauf, damit wir der Sünde absterben und der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der Erlöser. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Gehen wir weiter. Christus ist einmal für die Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Merkt ihr? Deswegen macht der Gerechte die Ungerechten gerecht. Das ist das. Es ist vollbracht. Wann hat er es getan? Du kannst es genau auf den Punkt bringen, wann es geschehen ist, indem er das ausgesprochen hat. Es ist vollbracht. Dort hat er die vielen Ungerechten gerecht gemacht. Dich, mich. Und jetzt jammerst du noch über deine Schwäche drum und willst noch was Besseres haben und denkst, Mensch, warum bin ich nicht heiliger und so weiter und es regt mich auf, was ich an mir habe. Dann schau mal auf deinen Erlöser, der viel größer ist wie deine Schwächen. Der sagt, ja komm doch, ich habe doch schon alles gesehen, dein ganzes Leben habe ich vor mir gehabt auf Golgotha und jetzt jammerst du rum, aber hallo, ein bisschen an die Buletten ran, du kannst mit allem kommen. Merkt ihr? Ich drücke es mal ein bisschen plastisch aus. Weißt, manchmal muss ich es so runterbrechen ins Menschliche, dass man es versteht. Was jammerst du rum? Schau mal auf mich, bin doch viel größer. Ich habe doch schon alles gewusst. Ich kenne dich doch schon. Ich habe über dich gesprochen. Jetzt nimm's mal an und jammer nicht rum. Ich habe schon vollbracht. Ja, fast alles. Und heute Morgen ist wieder was passiert. Und heute Nacht auch schon wieder. Seit habe ich alles gewusst. Und es kommt noch viel. Bis zum letzten Tag. Und ich habe alles gesehen. Und ich habe über dich gesprochen. Es ist vollbracht. Der Erlöser. Versteht ihr? Das muss brennen. Das ist Gott. Und kein Mensch. Das kann nur Gott tun. Und meine Liebe, da gebe ich alles hin. Jede Herzfaser. Wenn wir darin nicht die Liebe erkennen, in diesem Kreuz, dann friss ich im Besen. So sagt man so landläufig oder im Badischen. Da friss ich im Besen, auch im Schwäbischen, glaube ich. Das ist es. Versteht ihr? Das ist es. Und das muss unser Herz brennend machen. Das ist es, wo uns im Tiefsten berührt. Können wir schweigen über diese Liebe? Können wir schweigen? Unmöglich. Nie und nimmer. Das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von allen Sünden rein. Er ist die Sühne für unsere Sünden und nicht allein für unsere, sondern für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2,20. Ihr wisst, dass er, der Sündenlose, erschienen ist, die Sünden hinwegzunehmen. 1. Johannes 3,5. Der Sohn Gottes ist dazu erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Die hat er vernichtet, die ganze Sünde. Es war sein Werk vollbracht. Der Teufel hat keine Macht mehr. Er hat jene Sünde, die er hervorgebracht hat, bei sich und bei allen Menschen, hat er in einem Moment auf Golgatha vernichtet. Und alle Anrechte hat er zerstört. Deswegen ist er hinausgeworfen. Ich bin gekommen, den Fürst dieser Welt hinauszuwerfen. Und den Tod zu besiegen, und dieser Tod wird unter den Schemel der Füße Jesu gelegt. Er ist der Herr. Er ist der Sieger. Aber weil er so geliebt hat, hat er so gesiegt. Oder hat gesiegt, weil er so geliebt hat. Und die Liebe hat alles besiegt. Schau ihn an, muss ihn immer wieder anschauen. Wir müssen Verliebte sein, wie Paulus sagt. Ich will mich in nichts anderem rühmen, wie im Gekreuzigten. Versteht es, der ist über alle Ohren, ist er verliebt in den Gekreuzigten. Und jetzt einmal so, und dann legen die Bischöfe die Kreuze ab. Dann hängen wir die Kreuze ab. Verstehen wir überhaupt noch, was er gemacht hat? Merkt ihr, wo die Krise ist im Glauben? Und alle schweigen und keiner steht auf. Und die Kreuze, das Zeichen der Liebe, was er da getan hat. Wer versteht es denn noch? Wer versteht es denn noch? Ich gehe weiter. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern darin, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Dieselben Gedanken enthält die geheime Offenbarung. Christus hat uns aus Liebe mit seinem Blut von unseren Sünden reingewaschen. Du hast dich schlachten lassen und durch sein Blut Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen für Gott erworben. Das steht in der Apokalypse 5, 9. Wie schön. Zuverlässig und aller Annahme wert ist das Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder zu retten. Weil die Kinder Fleisch und Blut haben, so nahm er ebenfalls solches an, um durch den Tod dem Gewalthaber über den Tod, nämlich den Teufel, die Macht zu nehmen und jene zu erlösen, die durch ihr ganzes Leben im Banne der Todesfurcht standen. Gott erweist seine Liebe. Ja? Immer mehr geh hinein, liebe ihn. Wenn du ein Kreuz siehst, zum Beispiel der heilige Franziskus, wenn er nur ein Kreuz gesehen hat, ist er in Ekstase gefallen. Wenn nur einer von den Brüdern den Namen Jesu ausgerufen hat, des Erlösers, ist er in Ekstase gefallen, weil er so verliebt war in ihn. Meine Lieben, da müssen wir wieder hin. Zu ihm. Ja, zu ihm. Was kommt denn da noch? Ja, das ist die Brautschaft. Und damit hat er sich die Kirche als Braut erwählt. Hier ist es ausgedrückt, schaut einmal dahin. Das ist Jesus, aber er erwählt sich seine Braut und das ist die Kirche. Er lässt seine Braut aufgrund, er hat seine Braut auf Golgotha, weil er sein Leben hingegeben hat. So müsste auch jeder Mann für seine Frau das Leben hingeben. Er müsste sie vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Runzeln, Fehler, makellos soll sie sein. So müsste der Mann mit seiner Frau umgehen, wie Christus als das Haupt mit der Frau, mit der Braut die Kirche umgeht. Aha, dann wird es anders aussehen auch. Umgekehrt natürlich genauso, oder? Dann hört es auf, der Geschlechterkampf. Dann ist die Hingabe da. Steht in der Heiligen Schrift. Er, der Gekreuzigte, hat seiner Braut der Kirche, hat er sich vor sich erscheinen lassen, hat sie so schön gemacht, ohne Flecken, Runzeln, Fehler. Immaculati heißt es im Lateinischen. Unbefleckt erscheinen lassen und hat sich mit ihr vermählt. Hat sich mit ihr vermählt, mit der Königin, mit der Kirche. Wie schön. Das ist, was er erkauft hat. So schön will er dich erkaufen. Jede Seele, um jede Seele ringt er. Gott erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. In Christus besitzen wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, dank dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns überströmen ließ, samt aller Weisheit und Einsicht. Epheser 1,7. Gott, der reich an Erbarmen ist, hat uns seine große Liebe erwiesen und uns mit Christus wieder lebendig gemacht, obschon wir in unseren Vergehen erstorben waren. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Epheser 2,4 und folgende. Durch die Gnade seid ihr Kraft des Glaubens gerettet worden. Nicht euer Verdienst ist es, es ist Gottes Geschenk. Habt ihr gehört? Gottes Geschenk. Weißt du, da hört jedes Pharisäertum und jede Leistung von dir auf. Nein, jede Leistung, die du hast, du machst noch mehr. Die werden nur verbittert, die sich selbst erlösen. Die kriegen so ein Gesicht in der Kirche unter Umständen. Manchmal habe ich es erlebt, wo ich ins Krankenhaus oder in Altersheim gekommen bin, dass ich es erlebt habe, wo Leute gesagt haben, habe ich wohl genug getan, dass ich in den Himmel komme? Da musst du schon dich zusammenreißen und sagen, liebe Frau, genau das ist falsch. Dann wärst du der Erlöser für dich. Hab ich wohl genug getan, dass ich in den Himmel komme? Die haben es noch gar nicht verstanden, versteht ihr? Hier will uns Gott mit der Erlösung beschenken, weil sie niemand anders tun kann wie der Erlöser. Da kommt es darauf an, ob du das schon zu dir kommen ließest, den Erlöser, dass du so blank bist in deiner Schwachheit und Armseligkeit und sagst, Jesus, ich kapituliere, hiss mein Fähnchen, hör auf, du musst es machen. Ich bin so schwach, so armselig, so schwach. Dann sagt er, endlich habe ich dich soweit. Jetzt kann ich mal was an dir machen. Und jetzt beginnt die Erlösung bei dir. Sonst bist immer du mit deiner Stärke, mit deinen Fähigkeiten da und willst du mir was beweisen. Da komme ich gar nicht in dich ran, sondern du bist noch voll von dir. Merkt ihr wieder? Wieder das gleiche Prinzip. Und dort beginnt die Erlösung, dass du den Erlöser annimmst, indem du blank bist in deiner ganzen Schwachheit, so vor dem Erlöser stehst. Dann könntest du sagen, machst du das wirklich?
seit Jahren, du hast keine Chance, zum Vater zu kommen. Ich bin es, das bin ich. Deswegen bin ich ans Kreuz gegangen, um dich schön zu machen. Jetzt verstehst du doch. Ich weiß, es kostet dir alle Demut. Dein ganzer Stolz muss wirklich vernichtet werden, um mich so anzunehmen, weil du kannst nichts machen. Lass es schenken. Es ist ein Geschenk. Nicht mehr. Sonst bist du noch ein kleiner Erlöser, ja? Und manche machen das so, wenn sie dann noch sündigen, dann bestrafen sie sich selbst und kasteien sich selbst wegen ihrer eigenen Sünden, weil sie so weit sind, dass sie sagen, ich kann es mir nicht ab, dass ich so schlecht war. Und jetzt muss ich mich bestrafen. Wisst ihr, was ich jetzt zu denen sagen muss? Ein anderer hat sich für dich bestrafen lassen und er hat gelitten und ist ausgeblutet. Hör auf damit, gib's zu und sei so demütig und sag, okay, ich hab's gemacht. Das reicht Gott. Und dann ist er voller Erbarmen. Mach's nicht selbst. Ganz, ganz wichtig. Dann bleiben wir sofort in der Freude. Wisst ihr, was der heilige Franziskus gemacht hat? Das ist ein Mitbruder, ganz traurig gewesen. Und er hat gesagt, und so weiter, niedergeschlagen. Warum bist du so traurig? Hast du gesündigt? Dann geh beichten. Und wenn du nicht gesündigt hast, hast du kein Recht bei diesem Erlöser, traurig zu sein. Freu dich. Ganz wichtig. Die Traurigkeit kommt oft einmal, dass wir unsere Sünden nicht abhaben können. Und dann sind sie immer in der Vergangenheit. Was habe ich alles gemacht? Yay! Sie haben den Erlöser noch nicht richtig angenommen, was alles im früheren Leben war. Sie haben es noch nicht kapituliert vor dem Erlöser und haben gesagt, ja, ich war so. Ich bin ein Schwein gewesen. Seit jetzt sagst du es endlich, würde Jesus sagen. Und genau auf das habe ich gewartet. Und jetzt vergebe ich dir, weil du dich endlich mal so hinstellst vor mir, wie du warst. Und das gefällt mir. Jetzt hast du kapituliert. Und ich nehme dich an. Ich schicke keinen weg. Nur kaschiere nichts vor mir. Ich weiß ja eh alles. Gib mir alles, in voller Breitseite. Ich halte es aus, ich habe es ausgehalten am Kreuz. Ich habe schon alles gehabt, was die Menschen gemacht haben. Mich hat es getroffen. Versteht nichts. Und dann wirst du heil, dann kommt die Freude über diesen Erlöser, den wir haben. Merkt ihr, es ist so tief in mir, weil der hat mich durch diese Tiefen durchgeschleust, das sage ich dir, dass der alte Pharisäer ausgeradiert wurde von ihm und ich kapituliere, ich sprich jetzt wirklich aus dem Nähkästchen, das habe ich durchgemacht und das ist Mystik, versteht ihr, und das ist tiefe Nacht. Das ist die dunkle Nacht, wo du durchgehen musst, wo der alte Mensch in dir abstirbt und du blank dastehst mit abgesägten Hosen vor deinem Erlöser und sagst, ja, was ist jetzt? Ja, jetzt stehst halt da. Bist immer noch da, hast zwar abgesägte Hosen. Ja, und jetzt, was machen wir? Kapitulierst du vor mir? Wirfst du dich in meine Arme? Merkt ihr, das ist Erlöser. Ihn anzunehmen. Und dann in die Freude zu kommen, so einen Erlöser zu haben. Den dürfen wir verkünden und das muss brennen in dir. Und dann kannst du andere entzünden, das sage ich euch. Dann kannst du andere entzünden. Dann geht's los. Die Erlösung ist somit ein rein göttliches, durch Christus vollbrachtes Werk. Habt ihr gehört? Werk. Christus ist uns nach Gottes Anordnung zur Weisheit geworden, zur Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung. Das alles, das neue Leben der Gnade, kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt. Er hat uns der Gewalt der Finsternis entrissen und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. In ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 13.
ich könnte nicht aufhören, versteht ihr? Es könnte immer noch weitergehen. Wenn das nicht brennt in uns, darfst du alles vergessen. Aber das ist das Größte, was ich jetzt erzählt habe. Das ist das Finale. Verstehst du? Den Heiland zu erkennen. Als gekreuzigt in der totalen Liebe. Vielleicht eine kleine Geschichte am Schluss. Habt ihr noch Zeit? Jetzt müssen wir in die Messe gehen, gell?
Wir sollten halt ziemlich pünktlich.
Genau, richtig. Das kann ich dann noch anders mal erzählen. Aber es ist so, es ist ganz gut jetzt hingekommen, dass ihr den Erlöser kennt und erkennen dürft. Immer tiefer. Und ich sage, ich bin da bei euch auf dem Weg. Wisst ihr, es ist so eine ständige Ausliefern an ihn. Es hört nicht auf. Ein Verlieren in ihn. Nicht weglaufen vor ihm, sondern in allem in die Arme laufen dieses Erlösers, der die Arme ausgebreitet hat und sie annageln ließ für uns, die Füße. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.